Pfingsten. Heute feiern wir nicht nur die Geburtsstunde der Kirche, sondern auch die lebendige und heilsame Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns befähigt, Gottes Liebe in dieser Welt zu zeigen, zu bringen. Es heißt im Römerbrief, dass der Heilige Geist, dass Gott durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Also das macht Christen schon besonders. Das macht Christen schon anders. Für manche Christinnen und Christen ist der Heilige Geist aber viel zu unkonkret. Ein Geist. Ja, steht in der Bibel, dass man den Geist Gottes nicht sieht, dass man auch Gott nicht sieht. Also unkonkret. Marius Müller-Westerhagen hat mal in einem Lied gesungen, ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar. Ich kann das auch verstehen. Ja, das ist konkret. Ein Geist ist nicht ganz so konkret erstmal. So, und weil das für einige Christen und Christinnen unkonkret ist, ist das auch kein großes Thema bei ihnen. Sie schenken diesem Geist nicht viel Beachtung. Für andere ist das genau andersrum, auch das ist interessant. Ja, da gibt es wirklich zwei sehr unterschiedliche christliche Lager, will ich es mal nennen. Da ist das mit viel Emotion verbunden, mit Wundern, mit außergewöhnlichen Ereignissen, Ergebnissen auch. Also sehr, sehr unterschiedlich wird hier mit dem Heiligen Geist umgegangen in der Christenheit. Und heute soll das Thema sein, was sagt eigentlich Jesus dazu? Was sagt Jesus zum Heiligen Geist? Man könnte auch sagen, was sagt die eine Person der Trinität über die andere Person der Trinität? Diese Frage, die hat mich bewegt in der Vorbereitung. Und dann kam noch die Frage, ist der Heilige Geist vielleicht doch relevant für dein und mein Leben? Sollte ich ihm vielleicht mehr Beachtung schenken als bisher? Ist der Geist Gottes nur in Emotionen, Wundern und außergewöhnlichen Ereignissen zu finden? Oder vielleicht auch, der Engler würde sagen, in den Nitty-Gritties, das heißt also im ganz normalen Alltag, im normalen Leben. Und die gute Botschaft ist, dass Jesus Christus uns in der Bibel selbst dazu Antworten gibt. Und ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 16 bis 18 und den Vers 26. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und dann Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier erklärt Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist, der kommen wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, so richtig weiß ich jetzt nicht. Ja, so was Handfestes ist es jetzt nicht unbedingt, aber die Jünger, wie wir schon gehört haben, haben dann auf diesen Heiligen Geist gewartet und haben gebetet. Aber dieser Text ist noch vor alledem, das ist interessant. Es ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Pfingsttext und trotzdem deutet er ja auf Pfingsten hin. Diese Worte Jesu zu seinen Jüngern wurden in einem Obersaal eines Hauses in Jerusalem gesprochen. Und Jesus hatte den Jüngern auch gesagt, ja, wo das denn sein wird, wo sie hingehen sollen. Dort sind sie dann zur Zeit des Passafestes zusammengekommen. Genau in diesem Obersaal wäscht Jesus seinen Jüngern dann auch die Füße. Dort kündigt er den Verrat des Judas an und dort sagt er ihnen, dass er sie bald verlassen werde. Also hier kommt ein Knaller nach dem anderen, ja, in diesem Raum. Und für die Jünger muss das alles sehr widersprüchlich gewesen sein, eine Flut an Informationen, die da kommen, auch heftigen Dingen, wie mit Judas, wie kann das eigentlich sein? Einer von uns, der engste Kreis. Und das muss auch intensive Gefühle ausgelöst haben. Verwirrung, vielleicht Unverständnis. Einmal, dass Jesus auch den Jüngern die Füße wäscht. Wo gibt es denn sowas? Ja. Dass ich da so einen Vorstandsvorsitzenden besuche von einem großen Unternehmen. So, und dann bückt er sich und wäscht mir die Füße. Das ist schon ein Schock, ne? Aber auch über den Verrat des Judas, das muss auch was ausgelöst haben. Und dann Traurigkeit wegen der Ankündigung des Abschieds. Auch Angst. Gerade bei Leuten, die sich da so vollzeitlich auf diesen Jesus da eingelassen haben. Ne? Also die haben ja nicht alles verstanden, was er erzählt hat. Und folgen ihm jetzt nach, lassen alles hinter sich und dann sagt er, ich bin dann mal weg. Da kommen eventuell Zweifel hoch, ja, eine gewisse Angst vielleicht auch, war das alles so richtig? Aber wir haben das doch gesehen, die Zeichen und Wunder, die er gewirkt hat. Also da wirkt einiges in diesen Jüngern. Und dann sagt Jesus in Vers 18, können wir hier nochmal mitlesen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und dann das Interessante, ich komme zu euch. Nun, gerade haben wir vom Heiligen Geist gesprochen, jetzt sagt Jesus, ich komme zu euch. Auch wenn ich physisch abwesend sein werde, werdet ihr nicht ohne Unterstützung oder Hoffnung sein in dieser Welt. Egal, was passiert. Ich komme zu euch. Also letztendlich, so wie ihr mich hier die ganze Zeit erlebt habt, so werdet ihr mich dann auch erleben und wir werden dann noch lesen, sogar noch mehr. Ich habe eine Zeit lang mal gehabt, habe ich gedacht, Mann, ich wäre so gerne mit Jesus mal so zusammengezogen. Heute würde ich sagen, bloß nicht, weil es ist jetzt eigentlich noch besser. Da kommen wir gleich noch zu. Ich komme zu euch, ich komme wieder. Das ist schon mal zutiefst glaubensstärkend, obwohl in dem Moment weiß ich nicht, ob diese Worte angekommen sind. Solche Worte kommen ja auch nicht immer bei uns an, ja, wenn der Kopf und das Herz gerade voll ist mit allen möglichen Themen. Ihr seid nicht auf euch allein gestellt. Doch wie soll das geschehen? Könnten die Jünger gedacht haben. Und in Vers 16 des Textes heißt es dann, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Also Jesus sagt, ich werde gehen, aber ein anderer der gleichen Art kommt. Deshalb sagt Jesus, ich komme wieder zu euch. Aber nicht in physischer Form. Ein anderer der gleichen Art. Ein Beistand, heißt es im Neuen Testament. Man könnte auch sagen, ein Begleiter, ja, ein Freund, einer, der bei dir ist, einer, der für dich spricht, auch dann, wenn Anklage kommt und die kommt, der sich dann vor dich hinstellt und sagt, Finger weg von ihm. Das durfte ich schon erleben bei einer Führungskraft, ja, wo ich eine Sache gemacht habe, die war nicht so prickelnd und dann hat der sich vor mich hingestellt und gesagt, Schluss jetzt. Das sind Führungskräfte, das ist schon toll. Schluss jetzt damit. Ein Fürsprecher, ein Tröster, so übersetzt Luther dieses Wort Paraklet, ja, einer, der tröstet. Und zwar wird das einer sein, der das genauso macht wie ich. Der das genauso macht, wie ich das die ganze Zeit mit euch gemacht habe. Und dieser Begleiter, der wird euch nie verlassen. Er wird bei euch sein bis in Ewigkeit. Das sind schon starke Worte. Der Geist Gottes, der an Jesu Stelle tritt. Dieser Heilige Geist ist genau wie Jesus. Und deshalb sagt Jesus, ich komme zu euch. Der Heilige Geist redet, lehrt, hilft und leitet euch als göttlicher Begleiter, sagt Jesus, genauso wie ich es getan habe. Also hier sehen wir schon, da scheint gar kein Unterschied zu sein. Ne? Da sind alles so trinitarische Texte, ja, wo wir in der Kirchengeschichte in den letzten Jahrzehnten immer wieder versucht haben, das alles auseinander zu dividieren. Ne? Hier sehen wir, da fließt was zusammen. Jesus geht in Vers 17b noch einen Schritt weiter. Ihr erkennt ihn, also den Heiligen Geist. Weil der ist ja so wie ich. Mich kennt er ja schon. Denn er bleibt bei euch, so wie ich immer bei euch gewesen bin. Und jetzt kommt der Knaller und wird in euch sein. Das ist neu. Jesus war in keinem Jünger. Ja, was jetzt kommt, ist sogar noch besser. Der wird in euch sein. Nicht nur bei euch, nein, in euch. So, die Beziehung zu Jesus Christus, die kommt jetzt in eine neue Phase. Und darum geht es ja im Christentum. Diese Beziehung zu Gott, das ist das A und O. In Kapitel 17, Vers 23 des Johannesevangeliums sagt Jesus dann, ich in ihnen und du in mir. Also ich durch den Heiligen Geist in den Christen und du, Vater, in mir. Da kommt wieder dieser Dreieinigkeitsgedanke, da sieht man, das verfließt. Man kann das gar nicht so richtig auseinander dividieren, wie wir das manchmal so tun. Galater 4, 6, denn Gott hat den Geist seines Sohnes, das ist der Heilige Geist, in eure Herzen gesandt. Der Geist seines Sohnes ist der Heilige Geist. Wir sind ja hier in Kapitel 14 und in Kapitel 15 geht das noch weiter, diese ganze Thematik. Da geht es nämlich um den Weinstock. Das ist nichts anderes. Wieder ein Bild für einen geistlichen Zusammenhang, den man nicht wirklich versteht. Auf jeden Fall Menschen haben damit ihre größten Mühen, ich auch. Da heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Tja, Jesus, das hast du gerade noch gesagt, ne? Kapitel 14, dass du weggehst. Das verstehe ich nicht. Jesus sagt, ich bin in euch. Und zwar durch diesen neuen Beistand, durch den Heiligen Geist. Und deshalb bleibt auch in mir. Das ist auch sehr interessant. Ja. Jesus, wenn man an Jesus Christus glaubt, dann kommt der Heilige Geist zu einem, in einen hinein. Und dennoch kommt der zweite Aufruf, bleibt auch in mir. Selbst wenn ich Christ bin, muss ich gar nichts. Was man ja auch bei Christen sieht. Die müssen gar nichts. Manchmal machen sie, was sie wollen. Ja. Und deshalb, dann bleib auch in mir bitte. Das ist hier das Wort. Lasst es zu, sagt Jesus, dass ich durch euch wirken möchte. Darum geht's. Und das dann noch alles freiwillig. In all diesen Textstellen der Heiligen Schrift sehen wir das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Wir tun also gut daran, auch in der Pneumatologie, das ist die Lehre über den Heiligen Geist, oder der Christologie, das ist die Lehre über Jesus Christus. Und je nachdem, wer in welcher Gemeinderichtung ist, der kriegt Christologie pur. Und dann gibt es sogar theologische Fakultäten, da gibt es überhaupt keine Pneumatologie. Da gibt es keine Lehre über den Heiligen Geist. Das passt auch nicht, ne? Also die Bibel sagt, gibt ein bisschen mehr her, als wir manchmal so in unseren Lehren. Also es geht um die Einheit Gottes, das sollen wir nicht vergessen. Denn ohne den Heiligen Geist in dir, das sagt ja hier diese Textstelle, die wir gelesen haben, dass Jesus einen neuen Beistand schickt, kann ja Jesus Christus gar nicht in dir und in mir sein. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja diese Beziehung zu Gott gar nicht haben. Wie soll das gehen? Es geht nicht. Es gibt keine Christus-Nachfolge ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Ich in euch und ihr in mir. Das ist echt wichtig. Ich komme zu Vers 17a. Auch das ist nochmal ein ganz toller Satz, den Jesus hier sagt. Er spricht nämlich vom Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn erkennt. Das ist eine herrliche Eigenschaft des Heiligen Geistes, die uns hier geoffenbart wird, ist ein Geist der Wahrheit und kein Geist der Lüge. Das ist schon mal wichtig. Und diese Wahrheit, die macht frei von Lügen und Selbstbetrug. Das heißt, wer an Gott glaubt und der Heilige Geist darf einziehen, bekommt ein komplett neues Weltbild. Eine komplett neue Sicht auf diese Welt. Nicht nur, ich glaube an die Deutsche Bank, die zahlt aus in bar, sondern man sieht auf einmal geistliche Zusammenhänge. Man fängt langsam an zu sehen, wie Gott sieht. Und das soll nicht überheblich klingen. Wahrheit macht frei von Lügen und Selbstbetrug. Wahrheit macht frei von einer verstellten Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit für den einen oder anderen, habe ich letztens ein interessantes Gespräch gehabt, ist zum Beispiel, Frank, Ehe funktioniert nicht, das kannst du vergessen. So, und jetzt das Ehepaar funktioniert nicht. Jetzt kommen die ganzen Recherchearbeiten, die derjenige geleistet hat, und hat mir jetzt alles aufgezählt in seinem Leben, wo das nicht funktioniert. Das heißt, in seiner Wahrnehmung ist das Wirklichkeit. Das ist echt Wirklichkeit. So, die Bibel sagt dazu was anderes, auch wenn christliche Ehen auch nicht immer funktionieren. Das ist schon so, das weiß ich. Aber die Wirklichkeit Gottes ist hier eine andere, was Gott möchte. Aber Gott sei Dank gibt es auch Barmherzigkeit und Gnade bei Gott. Das möchte ich hier mit einschieben. Sonst sähe es nicht ganz so gut aus für uns. Also, eine verstellte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Da möchte Gott uns von befreien, der Heilige Geist. Er möchte durch dich und mich wirken. Und nicht nur das, dieses Wirken ist ja nicht nur für uns. Ja, das ist manchmal ein bisschen, habe ich meine Mühen gehabt in der charismatischen Bewegung, entschuldigt das bitte. Ja, ich bin voll für Charismatik, also Charismatik in dem Sinne, dass man seine Gaben einbringt. Aber es geht halt oft um mich selber. Das stört mich ein bisschen. Ja? Weil letztendlich schenkt ja Gott den Heiligen Geist, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass andere Menschen in mir Jesus Christus, Gott, sehen und zum Glauben kommen. Es gibt einen Auftrag. Das Hauptziel ist nicht die nächste Welle der Heilung, die nächste Welle dies, die nächste Welle das. Das ist schön, wenn Gott das schenkt, aber sein Hauptanliegen ist doch, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wann kommen die zum Glauben, wenn sie zum Beispiel sehen, das ist ja der Hammer, wie der sich da gerade verhält. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Ja? Oder der schlägt jetzt vielleicht gar nicht zurück. Oder der bleibt komplett ruhig oder was auch immer. Also Gott möchte tatsächlich, dass wenn Menschen dich kennenlernen, dass Gott durch dich erfahrbar wird. Nicht nur Worte. Also das ist schon allerhand. Nicht nur Worte heißt zum Beispiel, wenn ich eine Predigt halte und danach kommt ihr zu mir oder sagt, Frank, weißt du was, du alte Pfeife, Ja, da hast du eine Predigt wiedergehalten, aber neben Monika, da hast du noch die und die, mit der du da rummachst. Ja, das wären jetzt Worte. Oder das und das und das und das. Ist alles noch in deinem Leben? Und ja, da ist einiges in meinem Leben. Gott sei Dank darf ich heiler werden, gesunder werden, Gott sei Dank. Aber ich kann Worte machen und es steckt nichts dahinter. Das gibt es auch in Kirche. In Epheser 1, Vers 13 wird vom Wort der Wahrheit gesprochen. Hier ist konkret die gute Botschaft über Jesus Christus gemeint, das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft Gottes zu den Menschen, die zu glauben, dieses Wort führt zum Glauben und zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das Wort der Wahrheit. Und jetzt kommen wir nochmal zum Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 31 folgende, da heißt es: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, also an der Wahrheit, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wer also eine klare Sicht im Alltag wünscht, in all diesen verwirrenden Themen, die es so gibt, da würde ich empfehlen, dass man häufig in diesem Wort der Wahrheit liest, in welcher Übersetzung auch immer, oder sich das Wort der Wahrheit anhört durch einen Podcast, wie wir gehört haben, bei Paul, ja, der sich das eine oder andere dann auch vorlesen lässt und sich auch da inspirieren lässt vom Geist der Wahrheit. Und dazu möchte ich euch jetzt nochmal was zeigen. Das soll jetzt nicht demotivierend sein, aber ich denke mir, wir sind ja bei der Wahrheit heute, ne? Der Heilige Geist ist ja der Geist der Wahrheit. So, und deshalb dürfen wir auch immer mal wieder ein bisschen Wahrheit einatmen. Und diese Wahrheit, die ich euch jetzt zeige, ist eine Statistik. Und zwar ist das eine Kirchenmitgliederuntersuchung in der evangelischen Kirche. Also nicht der Baptisten, des Bundes Baptisten, der Pfingstler, irgendwas. Also der evangelischen Kirche. So eine Statistik gibt es in anderen Bünden bisher nicht. In den großen Landeskirchen schon. So, und was sieht man hier? Den prozentualen Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder, die mindestens mehrmals jährlich in der Bibel lesen. Also man hat die gefragt, sag mal, liest du mehrmals jährlich in der Bibel? Ja, dreimal, viermal im Jahr. Ja, also keine Zahl angegeben, einfach nur so ungefähr. Oder gar nicht. Das ist ja die Botschaft hier, ne? Oder gar nicht. So, und dann sieht man ganz links 1, 2, 3, 4, 5 Balken. Unten drunter steht 5 KMU, das ist die fünfte Kirchenmitgliederuntersuchung von 2012. Und dann sehen wir unten rechts 6 KMU, das ist die sechste Kirchenmitgliederuntersuchung von 2022. Und dann sehen wir hier unterschiedliche Balken und jeder Balken steht für eine Altersschicht. Ja, dieses eher rötliche, das sind die 14- bis 29-Jährigen, das rosa, die 30- bis 44-Jährigen und das geht dann bis 70 bis 85. Und 2012 waren von 100 Menschen 47, 70 bis 85-Jährige, 47, die haben gesagt, doch, so mehrmals im Jahr in der Bibel lese ich schon. So, ihr seht schon, diese Grafik, die geht gar nicht bis 100%, das bringt ja nichts, ja, da ist so viel Weiß da oben, ne, sondern bis 50. So, dann 10 Jahre später ist eigentlich diese bibelfeste Generation, wo man sagen müsste, 70 bis 85, das sind doch noch diejenigen, die Bibel allein. Ja, nicht das ganze Zeug da drumherum, die Bibel, das Wort allein. Ja, Pustekuchen. 20 von 100 lesen mehrfach im Jahr, mehrmals in der Bibel. 2022 gucken wir uns noch eine Sache an, die 30- bis 44-Jährigen, da sind nur noch 12 von 100. Also nur, dass man das mal einmal sieht, Ich finde das interessant, diese Statistik. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist, wie das bei dir ist. Vielleicht kannst du dich da mal eingliedern, aber das hat halt auch was mit dieser Predigt zu tun. Deshalb habe ich dieses Bild hier einfach mal mit reingenommen. Warum? Nun, wer geistlich gesund unterwegs sein möchte, wer das möchte, der benötigt meines Erachtens die Heilige Schrift in seinem Ernährungsplan. Das wäre gut. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber warum? Er benötigt das Wort der Wahrheit, inspiriert vom Geist der Wahrheit. Weil sonst wird es teilweise schräg. Schräg heißt, dann sagen Leute, ich habe das und das vom Heiligen Geist empfangen. So, wer aber gar nicht mehr weiß, was der Heilige Geist offenbart hat, der weiß auch nicht, ob das jetzt sein eigenes Stimmlein war oder ob das wirklich der Heilige Gott war. Ich durfte das halt schon ein paar Mal erleben, wo ich dann gefragt habe, wo steht das in der Schrift? Und dann sagte diese Dame zu mir, das hat mir der Heilige Geist offenbart, wenn du nur beten würdest wie ich, dann wird er dir das auch offenbaren. Versteht ihr, es ist wichtig, für die kommende Zeit, die kommt, jetzt vielleicht noch nicht, aber für das, was kommt, dass wir so ein bisschen wissen, ja, was hat denn der Heilige Geist inspiriert? Denn wir haben ja schon gehört, ja, da kommen wir jetzt nochmal zu Vers 26, der letzte Vers. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und jetzt kommt's an was? Nämlich, was ich euch gesagt habe. Keine neuen Lehren, bitte. Ja, ihr Lieben, es gibt viele unterschiedliche Formen und was weiß ich noch alles. Alles gut. Ja, aber man darf schon mal gucken, ob das so passt. Sondern der Heilige Geist gibt weiter, das sagt der Text hier, was Jesus gelehrt hat. Ich möchte diesen Text noch einmal lesen zum Schluss. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich fasse zusammen. 5 Punkte, die mir wichtig erscheinen aus dem Text. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist von der gleichen Art wie Jesus Christus. Es ist Jesus Christus. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also für alle die, die nach Wahrheit dürsten, zu denen gehöre ich zum Beispiel, ist das absolut fantastisch. Das ist eines meiner Lebensfragen, was ist Wahrheit? Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, genauso wie Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Da kommt das nochmal. Christus ist Wahrheit. Der Heilige Geist, drittens, schenkt dir Verständnis und Inspiration, wenn du in der Bibel liest. Die Bibel, das Wort der Wahrheit. Viertens, der Heilige Geist ist dein Beistand, dein Begleiter, dein Freund, Fürsprecher und Tröster. Und jetzt für mich ganz toll, der Heilige Geist ist nicht nur bei dir, sondern in dir. Amen.